Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen heute bei mir im Studio, Magister Bettina Heise, Direktorin der Arbeiterkammer Niederösterreich. Herzlich willkommen, Bettina.
Danke für die Einladung, liebe Carina.
Sehr, sehr gerne. Wir sind sehr gespannt. Wir werden heute ein Fachgespräch führen. Nur kurz, weil mich das so beeindruckt hat in deinem Lebenslauf. Du bist ja schon seit 35 Jahren, korrekt, ja, sie nickt, bei der Arbeiterkammer engagiert zum einen und sie hat zum anderen ein sehr spannendes Leben auch davor geführt, war einige Zeit in Asien, hat sich bei den Tonkünstlern Niederösterreich engagiert im Verein, im ORF und. Wir freuen uns, dass du heute da bist. Und wenn ich das richtig rausgelesen habe, ist dein Schwerpunkt das Thema Arbeitsrecht.
Ja, also das ergibt sich natürlich. In der Arbeiterkammer haben wir tagtäglich mit Arbeitsrecht, Sozialrecht und allen Bedingungen in der Arbeitswelt zu tun. Und natürlich ergibt das dann einen Schwerpunkt. Aber stimmt, mein Leben vor der Arbeiterkammer war eher durch Asien geprägt, durch meine Herkunft, durch meinen Familienhintergrund. Mein Vater ist in Asien aufgewachsen, ich bin in Japan geboren. Also das war bei uns immer sehr präsent.
Finde ich sehr beeindruckend und vor allem, wie man dann auf die Idee kommt, für das Magisterstudium sich schon mit dem Thema Arbeitsrecht zu beschäftigen und die Geschichte des Sozialministeriums aufzuarbeiten. Was hat dich daran fasziniert?
Also der Weg ist dann sehr schnell gegangen. Beim Studieren oder beziehungsweise überhaupt bei den Entwicklungen bin ich immer mehr in das Fachgebiet hineingekommen, Wirtschafts- und Sozialgeschichte und Entwicklung von wirtschaftlichen Zusammenhängen in Österreich, in Niederösterreich und dann ganz stark auch Geschichte des Arbeitsrechts, der Arbeiterbewegung und der Selbstbestimmtheit für Arbeitnehmerinnen. Und ja, dann war es sehr spannend, auch den Zusammenhang zu erforschen, wie Arbeitsrecht in Österreich dann auch im Sozialministerium Fuß gefasst hat. Das Ministerium selber hat ja eine K&K-Geschichte. Also das ist ganz spannend, da in die Details zu kommen.
Sag Bettina, engagierst du dich heute für Frauen oder Frauen und Männer gleichermaßen?
Ich habe ehrlich gestanden schon einen Bias immer in Richtung Frauen gehabt. Jetzt in meiner Funktion als Direktorin bin ich natürlich ausgewogen und muss und will auch quasi sehr paritätisch oder sehr gleich auf alle Geschlechter schauen. Aber in den letzten Jahrzehnten war mein Fokus immer wieder, Frauen zu fördern. Das hat auch den Hintergrund gehabt, dass ich schon ein bisschen für mich selber das Gefühl habe, ich bin eigentlich sehr forsch in die Arbeitswelt gestartet mit dem Ansatz, ich habe studiert und wir haben ja schon so viel erkämpft. Da waren auch die großen Ikonen der Frauenbewegung sehr präsent. Und ich war so ein bisschen so naseweiß, dass ich mir gedacht habe, naja, wir können ja jetzt alles erreichen. Und dann in der Arbeitswelt zu sehen, nein, da gibt es doch noch ganz viele Stolpersteine, da gibt es Vorurteile, da gibt es Männerklicken etc. Das hat dann dazu geführt, dass ich ziemlich schnell eines Besseren belehrt war und dann wirklich auch bewusst den Weg gewählt habe, mich mit Frauen zu vernetzen und für Frauenförderung einzustehen. Also das war dann schon auch persönliches Erleben, Beobachten, die Daten sehen, was sich in der Arbeitswelt abspielt und daher doch ein ziemlicher Fokus darauf.
Das verstehe ich sehr gut. Und jetzt aus deiner Perspektive, wie würdest du das sagen, hat sich jetzt in den letzten Jahren die berufliche Situation der Frauen verändert? Gibt es Fortschritte in der Gleichstellung?
Ja, also es ist immer ein bisschen die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Und natürlich gibt es Fortschritte Und es gibt mehr Frauen in Führungspositionen und es gibt großartige Karrieren und Verläufe, die ganz eindeutig weiblich geprägt sind. Die Statistik kann man aber auch anders lesen, also weil jetzt gerade wieder von jungen Ökonomen der Arbeiterkammer der Management-Report erstellt worden ist, der Frauenmanagement-Report. Also natürlich gibt es noch Aufholbedarf, noch und nöcher. Und wenn ich mir das anschaue, dass von den ATX-Unternehmen in Österreich nach wie vor 15% nur Frauen in Vorstandsebenen haben und in Aufsichtsräten, dann wissen wir, im EU-Vergleich sind es 25%, also 10 Prozentpunkte mehr. Und da gibt es natürlich Länder, die schon bei 40% herumgehen, damit die Statistik dann sich auf 25% ausgeht. Also kurz gesagt, im internationalen Vergleich, auch im europäischen Vergleich, kann man in Österreich nicht zufrieden sein.
Verstehe.
Das muss man wirklich deutlich sagen.
Das heißt, die gläserne Decke existiert, zumindest in diesen Bereichen der börsennotierten Firmen. Und womit hängt das deiner Meinung nach zusammen?
Naja, ich bin noch über eine Zahl gestolpert, bevor ich hergekommen bin. Bei 79 börsennotierten Unternehmen gibt es keine einzige Frau im Vorstand.
Es tut weh.
Das sind sozusagen nach wie vor rein männliche Gremien. Ich stelle mir die ja ziemlich spaßbefreit vor aus meiner Perspektive, aber gut. Ich kann mir das teilweise wirklich gar nicht mehr so versinnbildlichen. Das sind so antiquierte Bilder. Und ehrlich gestanden verzichten Unternehmen ja auf wahnsinnig viel, wenn sie hier so einseitig vorgehen. Ich glaube, das ist für kein Unternehmen, für keinen Betrieb, auch für keine Institution, wie meine Arbeiterkammer, gut ist, wenn man zu sehr im eigenen Saft kocht und brät, sondern Vielfalt, gerade auch in Führungsebenen, ist eigentlich nachgewiesen, dass es zum wirtschaftlichen Erfolg beiträgt. Woran das liegt, weil das deine Frage war, ich beobachte ganz stark, dass natürlich in solchen männerdominierten Berufen, was sehen Männer in Führungsebenen? Sie sehen aufstrebende junge Männer, mit denen sie sich auch identifizieren. Also man nimmt ja als Nachfolger oder man fördert wahnsinnig gerne etwas, wo man sich selber erkennt oder wo man selber einen Anknüpfungspunkt haben. Und jetzt tun sich manche in der Generation der Männer 50 plus noch schwer, in jungen Frauen gleichwertiges Potenzial, gleichwertiges Können zu sehen. Und es ändert sich dann sehr rasch, wenn ich in Gesprächen feststelle, dass gerade die CEOs die Töchter haben, die kriegen dann eine ganz andere Herangehensweise, weil die sich sehr empören können, wenn ihre Tochter im BW-Studium eine schlechtere Note bekommt als ein Bub und dann sagt, ich glaube, das ist ungerecht, dann sind die Männer ganz schnell dahinter und fördern natürlich ihre Töchter. Aber generell ist es schon noch so, dass diese männlich dominierten Gremien ein bisschen eine Scheu davor haben, Frauen zuzulassen. Das ist fremd, das ist anders. Da müsste man vielleicht umdenken.
Man könnte sich ja ein bisschen fürchten vor dieser Female Power. Alarm, Alarm, Alarm. Naja, also ich hoffe sehr, dass sich da in sehr naher Zukunft einiges verändert, weil es gibt keine Erklärung. Wir sind über 50% auf der Welt und so wie du sagst, es ist sogar wirtschaftlich ein Grund, Frauen ins Team zu holen und gemeinsam Produkte, Dienstleistungen zu entwickeln und dann nicht auf die Kreativität und den Zugang der Frauen zu verzichten. Wenn wir uns jetzt von den Jungen ein bisschen wegbewegen zu denen, die 50 plus erreicht haben, wie siehst du mit deiner Expertise diese Gruppe von Frauen, die sich womöglich beruflich nochmal verändern möchte? Geht das überhaupt aus deiner Perspektive? Was bekommst du mit?
Also momentan ist es sehr spannend. Hätten wir dieses Gespräch vor einem Jahr geführt, wäre ich ungleich optimistischer gewesen, weil wir angesichts der Demografie und des Fachkräftemangels tatsächlich gesehen haben, dass die Gruppe 55 plus große Chancen auch am Arbeitsmarkt hat. Jetzt haben wir natürlich in einer anhaltenden rezessiven Phase in der Wirtschaft tatsächlich wieder einen enormen Druck auf die Arbeitsplätze oder überhaupt auf den Arbeitsmarkt und generell auf die Wirtschaft. Und natürlich macht das wieder diese Ränder der Beschäftigungsalterskohorten anfälliger, dafür freigesetzt zu werden oder schwieriger beruflich Fuß zu fassen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, darf man jetzt nicht den längerfristigen Blick verlieren, auch wenn wir jetzt gerade durch die vielen Krisen und durch die Unsicherheit über die US-Politik alle ein bisschen aufgeregt sind. Aber die mittelfristige Perspektive zeigt schon, dass wir demografisch bedingt gerade für Frauen unheimlich viele Chancen haben und man sich da sozusagen nicht entmutigen lassen sollte, sondern tatsächlich ein Neustart oder Zurückstart oder was auch immer dann die Perspektive ist, möglich ist. Mhm.
Letztes Jahr hat die Demografietagung unter anderem als Ergebnis gebracht, dass in den nächsten 10 Jahren 660.000 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Pension gehen. Und der Forscher, der die Studie vorgestellt hat, hat gemeint, wir wissen, diese Lücke ist nicht zu schließen. Jetzt haben wir natürlich im Moment diesen Knick, diese Delle am Arbeitsmarkt, aber danach kommt ja trotzdem nichts. Das heißt, die Jungen oder die anderen fehlen einfach. Ist es nicht so, aus deiner Perspektive, dass die Firmen schlau beraten wären, doch zu schauen, wie sie die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen halten können, weil eben danach diese Stellen nicht besetzt werden können?
Unbedingt. Also jeder, der wirklich ehrlich auf sein eigenes Unternehmen schaut, und als Geschäftsführerin weiß ich das natürlich auch, der Verlust des Know-hows ist ja gegeben. Ältere Arbeitnehmerinnen, die gehen, nehmen immer Wissen mit, das ganz schwer zum Tradieren ist. Jetzt kann man sehr gute Onboarding- und Offboarding-Prozesse haben, wo man schaut, dass Know-how weitergegeben wird. Aber es ist immer ein bisschen ein Brain Drain. Mhm. Und daher ist man gut beraten, so wie ich vorher gesagt habe, Diversität ist so gut, ist es auch wahnsinnig wichtig, Ältere im Team zu haben, damit die Jüngeren jemanden haben, der bei manchen Dingen vielleicht ein bisschen weniger aufgeregt ist, sondern sagt, das haben wir auch schon einmal gehabt, so eine Krise, wir schaffen das, oder auf Know-how zurückgreifen kann. Und dieses Miteinander ist ganz wichtig in vielen Einheiten. Daher denke ich, dass wir alle gut beraten sind, diese früheren Bilder, alt und ausgelaugt, nicht mehr so zuzulassen und wirklich eher zu bekämpfen, hintanzuhalten und eher das Wissen zu schätzen, das Erfahrung und jahrzehntelanges Tun in einem Job auch mitbringt. Dazu kommt natürlich, dass nicht jede Tätigkeit wirklich altersgerecht ist und man sich viel überlegen muss, wie kann man sie aber altersgerecht machen. Ich glaube, da gibt es viel mehr Möglichkeiten, als man gleich einmal sieht. Und mit viel Kreativität lässt sich da sehr wohl so viel machen. Man ist ja ganz beeindruckt, was alles möglich ist und wo dann quasi das Geburtsjahr ein bisschen in den Hintergrund steigt.
Manche Firmen habe ich registriert, die legen eben wirklich keinen Wert aufs Geburtsjahr, sondern auf die Fähigkeiten, auf die Talente, aufs Wissen. Und zusätzlich denke ich mir, wird uns doch die Zeit auch unterstützen, die neue Geschäftsmodelle mitbringt, der Flexibilität, wo sich das Thema weiterzieht, auch im Hinblick auf die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die andere Arbeitsformen womöglich angeboten bekommen. Jobsharing, Topsharing, hybrides Arbeiten etc. Das würde doch auch da hineinspielen, also nicht nur die Jüngeren Richtung Teilzeit, sondern auch für Ältere andere Modelle anzubieten. Ist es schon realistisch oder wie siehst du das?
Also völlig d'accord mit dem, was du gerade skizziert hast. Alle Untersuchungen zeigen, dass monotone, gleichförmige Arbeiten sehr belastend sein können. Das heißt, Abwechslung oder etwas andere Herangehensweise nimmt schon einmal Druck weg. In der betrieblichen Gesundheitsförderung ist es daher so ein Unumauf, quasi zu schauen, wie sind die Arbeitsabläufe gestaltet, dass sie etwas kurzweiliger sind, dass sie ein bisschen mehr Kreativität haben und da sind die technologischen Entwicklungen, die uns ja alle unterstützen, gerade im Bürobetrieb, unheimlich hilfreich, neu zu denken. Ich denke auch, dass sich da noch sehr viel ändern wird in unseren klassischen Arbeitsbildern. und auch in den Perspektiven, die wir vielleicht nicht ganz immer so schnell sehen. Also in der verarbeitenden Industrie ist ja längst mit Robotik und Automatisierung viel weggefallen an körperlichen Belastungen. Dafür sind andere Belastungen dazugekommen, die sich aber auch wieder abwandeln lassen. Ja, also insgesamt lebe ich die Arbeitswelt jetzt sehr im Umbruch. Natürlich werden neue Technologien und alles, was rund um KI in den Büroalltag einzieht, noch einmal so ein bisschen alles auf den Kopf stellen, um dann wieder neue Perspektiven zu eröffnen. Und diese Chancen muss man nutzen. Und da sozusagen dann auch quasi in eigener Sache, man muss dann natürlich auch am Ball bleiben und darf sich selber nicht irgendwie hinreißen lassen von, ich bin jetzt 50 plus, ich bin 55 plus, mich interessiert das nicht mehr. Mhm. Man muss ja wirklich miteinander am Ball bleiben wollen.
Ich habe erzählt, ich habe eine KI-Ausbildung gemacht, unter anderem deswegen, nicht nur, weil ich ja jetzt, wo ich meine Firma übergeben habe, keine Mitarbeiterinnen habe, sondern digitale Assistenten aufgebaut, sondern auch mit dem Hintergrund, ich habe ja Lust, mich mit meinen Enkelkindern zu unterhalten irgendwann, also über diese Themen. Ich denke, und das ist ganz oft auch im Podcast in verschiedenen Interviews rausgekommen, dass Neugierde wichtig ist, ein Treiber ist, um jung zu bleiben. Interesse am Leben, an den anderen, an der Technik, an dem, was uns umgibt. Eine Frage jetzt, weil wir vorher noch gar nicht drauf eingegangen sind, Arbeiterkammer. Ganz kurz, was macht die Arbeiterkammer, wenn du die wesentlichen Bereiche skizzieren willst und dann auch sagen, wie, wenn ich jetzt eine Arbeitnehmerin wäre, wie würdest du mich unterstützen?
Ja, gerne. Also unser Hauptberuf quasi tagtäglich ist Beratung und Hilfestellung. Und das reicht davon, dass man telefonisch einmal kurz Kontakt aufnimmt, Details zum Arbeitsvertrag nachfragt oder mit Abrechnungen noch einmal kurz einen Check haben möchte, ob das alles so stimmt. Dann ein wesentlicher Bereich bei uns ist halt auch der Konsumentenschutz, wo wir versuchen zu informieren, aber auch ein bisschen das Kleingedruckte zu analysieren und Tipps zu geben, wie man gute Verträge abschließt. Und wenn einmal was passiert ist, auch dort Hilfestellung geben. Die Beratung und gegebenenfalls auch Unterstützung und Gerichtshilfe ist aber nur ein Teil. Wesentlich ist natürlich die Beratung auch in Berufsfragen, Berufsorientierung und eben Bildungsberatung bis hin zu Förderungen, die man auch über die Arbeiterkammer für Weiterbildungen erhalten kann. Und da habe ich festgestellt, es ist so wahnsinnig wichtig, das ganze Spektrum einmal auszuloten. Wir sind alle einfach von unserem Umfeld sehr geprägt und es ist immer spannend, draufzukommen, welche anderen beruflichen Möglichkeiten es noch gibt, mit denen ich vielleicht in meinem bisherigen Jahrzehnten nie zu tun gehabt habe. Deswegen sind Berufsorientierungsmessen, wo wir uns beteiligen oder selbst organisieren, ganz ein wichtiger Hebel, um wirklich einmal so ein bisschen out of the box zu denken, zu sehen, was es alles gibt und sich wirklich schlau zu machen, welche Möglichkeiten gibt es, sich beruflich neu oder umzuorientieren. Das sind wirklich mehr, als man denkt. Und da bin ich sehr froh, dass die Arbeiterkammern insgesamt hier viel unterstützen und Perspektiven eröffnen. Und kleiner Seitenaspekt noch, um das Tätigkeitsspektrum der AK wirklich abzudecken. Wir sind natürlich nicht nur Beratung und Servicestelle, sondern wir versuchen auch durch Gesetzesbegutachtung, durch mitwirkende Studien, die Arbeitswelt moderner, besser, ja, zukunftsorientiert zu gestalten. Aber das ist vielleicht jetzt nicht ganz im Fokus des Podcasts, aber es ist natürlich wichtig, dass wir nicht stehen bleiben, sondern versuchen, Verbesserungen zu erreichen. Also gerade was Weiterbildung angeht, stehen wir jetzt auch vor einem Punkt, die Bildungskarenz alt ist fertig und wird aus guten Gründen ein neues Modell erfordern. Eines, das zukunftsorientiert ist und genau dann wieder Menschen, die in der Mitte ihres Berufslebens oder im letzten Drittel stehen, neue Chancen ermöglicht. Und das ist das Ziel der Reform oder das, was wir einbringen wollen, dass auch in Zukunft für Arbeitnehmerinnen 50, 55 plus tatsächlich Weiterbildung kein Fremdwort ist, sondern etwas, was man leben kann. und sich auch leisten kann. Das ist vielleicht das Wesentliche.
Mhm. Okay, sehr schön. Das heißt also, als Arbeitnehmerin hätte ich durchaus auch die Möglichkeit, die eine oder andere Ausbildung vielleicht nicht finanziert, aber zu erhalten, aber ihr würdet das unterstützen.
Genau, wenn ich das, also es gibt Zuschüsse, zum Beispiel Digikonto ist eigentlich gar nicht schlecht mit 2500 Euro. Es gibt 500 Euro für Frauen in Technik. Es gibt viele kleinere Unterstützungen. Man muss sich wirklich erkundigen, was es gibt. Und es gibt eben diese aktive Vermittlung für Stipendien. Es gibt ja vom Land immer Stipendien auch für Pflegeausbildung, durchaus interessant, wo man während der Ausbildungszeit wirklich so viel Unterstützung bekommt, dass man sich's leisten kann, eine Fachassistenz zu lernen. Ja, und da vermitteln wir gerne und versuchen wirklich das passende Angebot herauszuschälen, wie man sich unterstützen lassen kann. Wichtig ist eben, dass man wirklich vielleicht zuerst diese Orientierungsphase nutzt. Und da, glaube ich, da muss man natürlich beim gewissen Alter ein bisschen quasi über den eigenen Schatten springen und sagen, jetzt gehe ich da hin und lass mich vielleicht einmal austesten, wo meine Fähigkeiten sind, oder mach quasi ein Gespräch mit einem deutlich jüngeren Berufsberater. Will ich das überhaupt? Aber da wäre meine starke Empfehlung, ja, darauf einlassen, weil wir eben inzwischen so viel mehr berufliche Möglichkeiten haben, als wir seinerzeit gelernt haben. Und dieses Spektrum, sich selber zu eröffnen, ist schon wichtig.
Ich sage, eine andere Frage habe ich jetzt noch, um noch einmal auf das Thema Frau, Mann zurückzukommen, Einkommen. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen, es wird ja nächstes Jahr ein neues Gesetz geben, ein Lohntransparenzgesetz. Vielleicht magst du zwei Sätze dazu sagen und auch nochmal mit dem Hintergrund, dass wir da in Österreich auch gut beraten sind, uns da mehr zu öffnen und transparenter zu werden, wird sicher auch dem helfen, dass Frauen anders an die Spitze kommen.
Ja, also wie gesagt, ich bin ein bisschen schon ungeduldig, weil wir in Österreich von 167 untersuchten Staaten an 97. Stelle liegen, was Einkommensunterschiede angeht. Und damit können wir doch nicht zufrieden sein. Das ist ja irgendwie im 21. Jahrhundert wirklich ärgerlich oder eigentlich nicht mehr hinzunehmen. Das heißt, ich erwarte mir schon durch neue Gesetze und durch Lohntransparenz und die Verpflichtung, hier mehr preiszugeben, dass Betriebsrätin, dass Personalvertreterin, aber auch Personalentwicklerinnen bessere Chancen haben, darauf zu schauen, dass sich die Einkommensverhältnisse verbessern. Wir müssen natürlich auch darauf drängen, dass einige Branchen oder Berufe, die Frauen dominiert sind und immer schlechtere Einkommen hatten, auch aufgewertet werden, weil das erschließt sich auch nicht ganz, warum manche Tätigkeiten einfach schlechter bewertet sind. Jetzt ein sehr unpopuläres Beispiel, aber ich finde Friseur zum Beispiel eine Facharbeit, wo ich nicht ganz verstehe, warum die so viel deutlich schlechter entlohnt ist als männerdominierte Berufe. Mhm. Sehe ich eigentlich nicht ein, weil es eine personennahe Dienstleistung ist, die wichtig ist.
Sag, ich habe mal gehört, dass wenn in eine Berufsrichtung viele Frauen tendieren, dass dann das Entgelt dafür sinkt. Ist das so?
Leider ja. Also es gibt die ersten Untersuchungen, es ist nicht überall so. Und es ist natürlich dort, wo Berufe sehr normiert sind, also bei den Beamtinnen und Beamten, aber auch Richterkarrieren etc., ist es nicht. Und gerade dort haben natürlich Frauen in den letzten Jahrzehnten viel Fuß gefasst. Bei den Ärztinnen ist es auch ein großer Unterschied, ob in den Landeskrankenhäusern bzw. Universitätskliniken oder in freien Berufen oder freien Verhältnissen. Aber man kann es nachweisen und das ist noch besonders ärgerlich. Mhm. Ich glaube, dass wir eine falsche Scham haben, über Gehälter zu reden. Mhm. Es ist gut, wenn man sich informiert, was ist branchenüblich, nachfragen, wirklich da nicht locker lassen und tatsächlich auch bei Zulagen, bei Überstundenpauschalien, bei Prämien durchaus ein Selbstbewusstsein zu entwickeln und nachzufragen, was ist damit und gibt es da was sozusagen.
Ist das gleichzeitig der Tipp an jene, die sich vielleicht beruflich verändern wollen, denen du diesen Gedanken mitgibst? Oder hast du da noch den einen Gedanken für die 50-Plus-Gruppe, die sagt, ich möchte es noch einmal probieren?
Also, dass sich trauen ist, glaube ich, das Schöne beim Älterwerden ist ja, dass man sich doch mehr traut. Also man ist ja ein bisschen selbstbewusster dann oder hat schon einiges erlebt und kann auch stolz sein. Und diesen Geist mitzunehmen, auch in eine berufliche Neuorientierung, finde ich wichtig. Und sich da durchaus nicht klein machen, sondern wirklich auf das schauen, was man schon alles erreicht hat. Und gerade Frauen 50-plus haben wahnsinnig viele Talente. Also eigentlich sind alle diejenigen, die die letzten Jahrzehnte Karriere und Familie geschupft haben, haben derartige Managementqualitäten und ein Zeitmanagement. Das ist ja alles was. Das nehmen Frauen also selbstverständlich hin. Wenn ich ein Mann wäre, würde ich da unglaublich viel erzählen, was ich alles im Zeitmanagement kann oder was ich alles als Organisationstalent mitbringe. Also ich glaube, hier sind wir alle gut beraten, das nicht als selbstverständlich zu sehen, sondern darzustellen, was wir eigentlich über Jahrzehnte geschafft haben und welche Qualifikationen oder welche Talente wir dadurch mitbringen in unserem beruflichen Neustart.
Sehr fein. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, seid euch dessen bewusst, seid selbstbewusst, ob eurer Fähigkeiten, eurer Talente, Zeitmanagement und alles, was ihr in den letzten Jahren aufgebaut und gelernt habt. Liebe Bettina, vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch. Ich wünsche dir auch für deinen Weg doch alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank für die kurzweilige Zeit. Es ist so schnell verflogen. Alles Gute.
Danke. Ciao, ciao.